And the Oscar goes to Emerald Fennell, Promising Young Woman.
Oh my gosh. Oh, they said write a speech. And I didn't, because I just didn't think this would ever happen. And I'm going to be in trouble with Steven Soderbergh. I'm so sorry. I don't want him to be cross with me. Oh my God, he's so heavy and he's so cold. Get him down.
Also sie redet hier nicht von Steven Soderbergh, der so schwer und so kalt ist. Das ist der Regisseur der Oscarverleihung gewesen. Nein, sie redet natürlich von dem Oscar, den sie gerade in ihren Händen hielt. Emerald Fennell, die den ersten Oscar des Abends bekommen hat für das beste Originaldrehbuch für Promising Young Woman. Und welch Glück, einer, der den Film auch gesehen hat, exklusiv, ist mein Partner Filmhalunke Patrick. Und der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Patrick.
Guten Morgen, Reinhard.
Geht's dir gut erstmal, Patrick? Das ist das Wichtigste.
Ja.
Hast du alles verarbeiten können? Es war ja in jederlei Hinsicht eine etwas andere Oscar-Verleihung. Was waren denn so deine Eindrücke, die du so spontan mitgenommen hast?
Das sind natürlich viele.
Es war ja schon sehr intim so, diesmal, um es mal so festzuhalten.
Ja, genau. Also das wird die Zeit noch mit sich bringen. Man ist sich da nicht so sicher. Also ich bin mir da auf jeden Fall nicht so sicher im Sinne von, war das jetzt, war das schön, dass alle so zusammen waren? Oder hat es auch nur gezeigt, okay, das große Hollywood, die große Feier, die große Zelebration existiert nicht mehr. Deswegen bin ich da immer noch ein bisschen hin und her geschoben, dass ich halt überlegen muss, okay, fand ich das jetzt eigentlich wirklich gut? Man muss sagen, das hat in einer Bahnhofsstation hat das stattgefunden. Große, weite Räume, natürlich alle schön viel Abstand auch gehabt. Und der Beginn war auch ganz schön. Man hat dann quasi Regina King, hat man mit ihren Oscar in der Hand, die er gewonnen hatte, ich glaube vor 2 Jahren, hat man so ein langlaufen lassen und mit Schrift hat man so übergeblendet. Und man dachte, das fängt jetzt an wie ein Film. Das ist ganz toll gemacht. Und Steven Soderbergh, der ja quasi die Produktion übernommen hat, nicht die Regie, das hat jemand anderes gemacht. Und sie geht ja so lang und man denkt, okay, das ist schon mal ein guter Start. Man hat zwar eine intime Situation, aber man hat sich einfach darauf konzentriert, das wie so eine Art Film auch zu inszenieren, wie so eine Live-Dokumentation vielleicht. Und das war auch wirklich gut gemacht, weil man weiß ja, dass die keine Hosts mehr haben. Und dann ging es auch gleich los, dass man gleich auch einen großen Oscar verliehen hat. Also du hast es ja eben schon eingespielt, dass man gesagt hat, okay, Best Original Screenplay, also das beste originale Drehbuch. Und das ging dann gleich wirklich zur Sache und das hat dann schon Spaß gemacht, da man dann gleich im Business drin war, sich zu sagen, okay, große, schwere Preise werden heute verliehen.
Das ist ja ganz interessant, weil wir können ja mal so weiterschauen. Ne? Das war ja schon auch so ein bisschen eine kleine Überraschung, weil viele beim besten Originaldrehbuch mit Aaron Sorkin gerechnet hatten für The Trial of Chicago 7. Und als man ihn vorher hat lachen sehen, hat man auch so gedacht, der denkt jetzt gerade gleich, hole ich mal einen Oscar ab. Aber nicht so. Und er kann damit leben, denke ich ja. Aber so kam ihm Emerald Fennell zum Zug. Eigentlich auch ein geschickter Schachzug, weil sie war ja auch für die beste Regie nominiert. Der ging wiederum an eine andere Frau, Chloe Zhao. So haben beide Frauen einen Oscar mit nach Hause genommen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Deal. Und dann, um Stichwort Überraschung mal weiterzumachen, die zweite Kategorie war gleich das beste adaptierte Drehbuch. Ja. Und da haben viele eben auf Chloe Zhao für Nomadland gesetzt und bekommen hat es aber Christopher Hampton und Florian Zeller für The Father. Das ist schon auch eine Überraschung gewesen.
Definitiv. Also diese zwei Preise, die verliehen wurden, muss man einfach so sagen, waren wirklich Überraschungen. Da hat man andere vorne gesehen, wie du schon gesagt hast, Aaron Sorkin vor allem. Aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also zum einen haben wir erstmal, wenn wir auf Promising Young Woman eingehen, einfach einen Thriller. Das ist ein Drama-Thriller, was sehr intensiver ist. Und ich glaube, dass denen einfach gefallen hat, dass die Idee so originär war, so ein hauptdramatisches Thema einfach zu nehmen und in eine Rachegeschichte zu packen. Und das war auch ganz bewusst, auch die Entwicklung der Figur, wo die Figur hingeht. Und das sind alles so kleine Versatzstücke, wo man sagt, nee, das passt es einfach auch da einen Drehbuchpreis zu geben. Und The Father ist ja so gefühlt bei allen Kritikern und Feuilleton am besten besprochen worden. Nomadland natürlich auch und war auch der große Favorit, hat sich auch mehr oder weniger durchgesetzt. Aber dass man The Father hier den Preis gegeben hat für das beste adaptierte Drehbuch, zeigt einfach auch, wie gut die Idee einfach dahinter ist, dieser Alzheimer-kranke Vater von Anthony Hopkins auch verkörpert, wie er die Welt sieht. Und das ist einfach so nuanciell gut gespielt, aber auch inszeniert, wie er die Welt wahrnimmt und wie die als Zuschauer quasi auch mitverfolgen können. Sagen wir, die Veränderungen oder Informationen, wie wir die eben in dem Film gesagt bekommen oder gezeigt bekommen. Und deswegen ist das eigentlich auch absolut gerechtfertigt. Und hier, man muss es ja immer so sagen, haben ja Drehbuchautoren für Drehbuchpreise entschieden und die haben sich einfach für auch die kreativsten und vielleicht vielleicht ja auch leicht kontroversesten neueren Ansätze einfach entschieden als für lineare, klare Drehbücher.
Um mal bei Befahrer zu bleiben, ich habe das auch bei dir jetzt so rausgehört, deswegen, das war ja auch eine Überraschung, dass eben Anthony Hopkins, der Hauptdarsteller, der hier einen Demenzkranken spielt, den Oscar bekommt, seinen zweiten nach Das Schweigen der Lämmer. Er ist jetzt einer der ältesten, ja, wenn nicht sogar der älteste Oscar-Preisträger, ist wurscht, aber alt oder ja. Genau, und das scheint dann ja auch völlig korrekt zu sein, weil viele haben ja gewettet auf Chadwick Boseman, da passte ja alles, posthum und so weiter, gute Leistung, aber nichts da, es gibt doch noch Überraschungen.
Ja, also das kann man schon so in den Überraschungen sehen, obwohl man auch sagen muss, bei dem Niveau ist es halt, also ich fand Riz Ahmed auch in Sound of Metal überragend. Also die drei waren für mich so die Personen, die auf jeden Fall die absolute Chance hatten, ohne den anderen zu nahe zu treten. Anthony Hopkins spielt brillant, das ist ihm auf den Leib geschrieben. Der Regisseur bzw. Drehbuchautor hat das auch nochmal gesagt, dass es eigentlich auch das ist, was er, das erträumt man sich einfach, für so eine Rolle so einen Schauspieler zu kriegen. Und das war halt eigentlich, war das so, dass man eigentlich sagt, in jedem Jahr hat er immer Chancen zu gewinnen, weil die Performance einfach so hervorragend ist und er das einfach auch verkörpern kann. Dieser große, weise alte Mann, der einfach einen Demenzkranken spielt und der aber auch so etwas Theaterhaftes hat in der Inszenierung, das ja wirklich in erster Linie in einer Wohnung spielt. So. Und Chadwick Boseman, was ja auch ganz interessant eigentlich zu sagen, der hat ja auch eine Art theaterhaften Inszenierung gespielt und er hat das auch fantastisch gespielt. Also der hat das wirklich großartig gespielt, sehr, sehr mit sehr viel Physis, aber auch mit sehr viel Traurigkeit, und das war die große Stärke. Natürlich war es, machen wir uns nichts vor, der als letztes wurde auch der Preis für den besten Hauptdarsteller verliehen. Man hat da schon drauf spekuliert, naja, dann haben wir diese große posthume Szene, wie als ob man das Kino, das ja letztes Jahr gefühlt gestorben ist, nochmal so ein großes Aufbäumen hat und dennoch in doppelter Hinsicht mit Chadwick Boseman, der ja auch so, für die schwarzen Community in Amerika halt ein Symbol mittlerweile stattfindet, weil er halt den Black Panther gespielt hat. Da haben aber, und das ist eigentlich auch mal ein schönes Statement, muss man so sagen, dass die äußeren Einflüsse egal sind. Da haben Schauspieler über Schauspieler abgestimmt und sie waren der Meinung in der Summe, dass Anthony Hopkins einfach für sie die bessere Performance war. Und wirklich auch die Herleitung, also Joaquin Phoenix hat es diesmal gemacht, also der beste Hauptdarsteller, was ja eigentlich auch immer umgekehrt ist, dass die beste Hauptdarstellerin den besten Hauptdarsteller vorstellt, beziehungsweise prämiert, war auch völlig uninteressiert, das ist ja halt ihr Show und es geht auch um Kunst und bla bla bla, und hat da auch nicht viel zu dem gesagt, der hat auch irgendwie einen Auftrag gekriegt, ganz witzig, kann man sich ja nochmal angucken, und dann war Anthony Hopkins nicht mal zugeschaltet, den Interesse, also das heißt, der interessiert es nicht, der nimmt das gangbar an und auch ehrenvoll und so, also im Sinne von, ich weiß das zu schätzen, dass ihr meine Arbeit zu schätzen wisst, aber dieses Ganze drumherum interessiert diesen Mann einfach nicht, das kann man auch mal schön in Interviews mal ein bisschen nachschauen, und das war auch bei, als er vor zwei Jahren für die zwei Päpste nominiert war, war er auch nicht mal zugeschaltet. Und somit war es dann am Ende so, ja, jetzt kommt ein Preis so ungefähr und wer kriegt den? Ah, der kriegt den, und dann sagt dann Joaquin Phoenix noch und der nimmt den dankvoll an. Show zu Ende. Also es war halt wirklich so abrupt und hart, aber es ging halt wirklich um die Qualität einfach dieser Künstler, die das eben vorgestellt haben, und da ist vielleicht nicht immer Schall und Rauch das Beste, sondern eben einfach nur die nackte Wahrheit der Performance.
Dass du es gerade so ansprichst, es gibt sich einen, der wird bei der Bekanntgabe so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, nicht Steven Soderbergh, der verantwortlich war eben für die Produktion, wie du gesagt hast, weil das war ja schon auch undankbar. Stichwort rein undankbar, ja, dass eben dann nicht Chadwick Boseman ihn bekommt, und dann auch die Reihenfolge der Oscar-Vergabe wurde ja geändert, nicht der beste Film zum Schluss, sondern das war der drittletzte Oscar, bester Film, dann gab es eben noch beste Hauptdarstellerin, Frances McDormand, und danach eben den für Anthony Hopkins. Wie hast du denn diese Änderung der Reihenfolge wahrgenommen? Selbst wenn Chadwick Boseman ihn bekommen hätte, war ja oder bleibt ja schon der Höhepunkt eigentlich der beste Film. Dann will man doch eigentlich nach Hause gehen, nicht auf die anderen beiden Oscars noch warten.
Ja, du hast es genau so gesagt.
Also dramaturgisch ein Antiklimax, um das mal Herrn Soderbergh mit auf den Weg zu geben.
Ja, genau. Also für einen Film oder für, wenn man die Motivation hatte, und das war scheinbar die Motivation, weil die Preise wurden wirklich wild gestreut, auch Regie wurde sehr, sehr früh schon verliehen, war das nicht gut, aber das ist doch egal. Ich meine, klar, für diese Leute, die denn da ihr Brimborium wollen, das war von vornherein klar, das wird es dies Jahr nicht, und das war auch wirklich klar, und deswegen kann man auch wieder sagen, vielleicht würde Soderbergh auch sagen, mir ging es eigentlich auch um die Preise und die Verleihung der Preise und auch um die Figuren oder Personen, die eben dann auf die Bühne treten, das ist ja immer dahingestellt, wie real die wirklich sind, wenn sie ihre Laudatien halten beziehungsweise ihre Dankesreden. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Man hat das jetzt gemacht, man hat den Film ein bisschen vorgezogen, aber ich meine, bester Film, klar, ist das immer das, was man am Ende will. Das stimmt das stimmt schon. Aber vorher, das sind ja alles irgendwie Gleichwertige. Also klar, ist ein Kameramann hat einen höheren Ruf, sag ich mal, als ein Make-up oder Hair-Design, Styling. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch eine große Kunstform und eine große Leistung in den Film bringen. Deswegen gibt es ja auch Preise für diese Kategorien. Und deswegen finde ich das alles gar nicht so schlimm, dass man das mal ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Und nur weil du gerade so gesagt hast, was die Performancen auf der Bühne, beziehungsweise ich das angesprochen hatte, die haben gesagt bekommen, diesmal gibt es kein Zeitlimit bei deinen Reden. Das fand ich auch ganz toll. Die haben nämlich gesagt, dazu, du beziehst dich eigentlich nur auf den Film und bringst so ein bisschen, warum du den Film so gemacht hast und die Leute, die mitgemacht haben und was eure Stimmung waren. Und das haben alle eigentlich ziemlich gut ausgenutzt und hatten einerseits eine Befreitheit, andererseits waren alle so ein bisschen gedrungen, auch ein bisschen was über sich preiszugeben. Das fiel dem einen leichter, dem anderen schwerer, hat man auch gemerkt. Aber was ich dahingehend dann gut fand, war, dass diese Menschen einfach gewürdigt wurden. Natürlich ist es immer, okay, jetzt kriegt jemand für Best Documentary Short, kriegt jetzt einen Preis, kenne ich gar nicht, werde ich nie wieder sehen. Und die reden halt auch darüber, naja, jetzt kriege ich hier einen Award und das bin ich auch ein bisschen verunsichert, weil das eigentlich ja eine Besonderheit ist, die wir sonst nicht kriegen. Und das hat für mich aber eigentlich eher zum ganzen Setting gepasst, diese individuellen Preisträger und nicht diese perfekten. Ich sag ja immer, Jared Leto, als er seinen Oscar gekriegt hat, halt eine perfekte Rede gehalten. Die kannst du hinten ein Hähnchen drunter machen, ist alles gut. Aber du willst ja auch irgendwie die Personen dahinter sehen, die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, die Herzblut investiert, die persönliche Geschichten. Also gerade dieses Jahr waren es ja auch gefühlt viele persönlichen Geschichten auch. Da fand ich das eigentlich wahnsinnig passend. Deswegen hat der Soderbergh da die Ideen, haben da aber auch funktioniert. Man wird natürlich nur über das Ende reden, aber man muss halt zwischendrin auch die ganze, ich meine, die gingen jetzt von 2 bis, ich glaube, 5:45. Da ist ja mehr gewesen als nur das Ende.
Ja, wenn jetzt du sagst, jetzt hast du gerade die Laufzeit gesagt, also über 3 Stunden, 3 Stunden, 15 Minuten, das ist so Titanic, also so ein klassischer früherer Oscar-Abräumer. War es denn durchgehend spannend oder gab es Hänger zwischendurch?
Ich würde sagen, es gab ein gleichbleibendes Niveau. Das war nicht ununterhaltsam, aber es war jetzt nicht so, dass ich da war. Und also es gab wir haben nichts Besonderes reingebracht. Das Intro war ganz schön gemacht. Dann gab es so eine Art Musikquiz. Das war auch ganz witzig. Also das wird auch wahrscheinlich als Meme, wird Glenn Close jetzt auch noch kommen, weil sie musste auch mitraten. Und die Frage war halt, wurden Songs vorgespielt? Es waren 3. War der nominiert? Hat er den Oscar gekriegt? Oder war der nicht mal nominiert? Und haben halt 3 Songs gespielt. Und da mussten halt 3 Leute im Studio halt raten, die halt irgendwie da verteilt saßen. Und das war witzig und auflockernd. Hat auch ein bisschen die Stimmung gehoben. Hätte man vielleicht mehr machen können. Aber machen wir uns nicht 2-3 Stunden. Ist halt auch eine lange Zeit. 24 Preise sind eine Menge Holz und man sollte das nicht zu einer, das ist ja keine Unterhaltungssendung im klassischen Sinne. Also es hat natürlich den großen Ruf einer Entertainment-Sendung, aber wer setzt sich dann wirklich mit seinem 6-jährigen Kind oder keine Ahnung, mit jemandem, der keine Ahnung oder Lust auf Filme im klassischen Sinne hat, so wie wir zum Beispiel, oder weniger ist ja auch, reicht ja auch schon, wenn man ein bisschen was gesehen hat und sich dafür interessiert, um dann zwischendrin auch noch, also dass das eine 4-5-Stunden-Sendung wird, da hat ja auch irgendwie keiner Bock drauf und dann hätten sie sich da auch wieder aufgeregt. Also ich fand, es war ein durchgängig angenehmes Unterhaltungsfernsehen, aber mir geht es wirklich um Preise. Ich freue mich dann immer drauf. Bei jeder Kategorie habe ich jemanden, kenne ich jemanden, sieht man auch verschiedene Facetten und die Vorstellungen waren auch persönlich gehalten. Man könnte ja jetzt auch also nur bei den Laudatoren quasi. Deswegen war das Niveau eigentlich durchgehend gleich und die Reden, wie schon gesagt, durch diese Voraussetzungen waren auch teilweise sehr intensiv. Also es waren auch gute Reden dabei, kein 5-Minuten-Geheul, aber auch kein perfekte Reden. Ich fand, die hatten alle was Charmantes. Also bis auf 1, 2, wo man gemerkt hat, die haben keine Lust vor Leuten zu reden.
Wir werden in unserer nächsten Halunken-Ausgabe am kommenden Samstag um 10 einschalten, dann ausführlicher auch über die Preisträger reden. Nomadland, wie gesagt, der große Gewinner mit 3 Oscars, aber es galt, wie gesagt, das Prinzip Gießkanne, deswegen ist groß relativ, aber er hat die meisten Oscars in Anführungszeichen abgeräumt mit 3. Mank ist nicht der große Verlierer geworden, weil er eben dann doch noch 2 bekommen hat, das halten wir auch mal fest. Also da heißt es durchatmen für David Fincher. Mank kann man auch bei Netflix sich anschauen. Dich wird gefreut haben, dass der Dokumentarfilm Mein Lehrer, der Kran Marke gewonnen hat. Ja. Ja, also
war ganz absurd. Also ich habe beide Gewinnerfilme geguckt, in den kleineren Kategorien, ganz überraschend. Ich habe nicht nur den gesehen, der ja wirklich eine absurde Geschichte erzählt, der aber bei mir funktioniert hat. Die anderen Themen waren eher politisch, während hier es eher um Menschlichkeit ging. Das sowieso würde ich sagen, dass viele Preisträger in erster Linie um Menschlichkeit gingen, denn um politische große Statements, die eher aus der menschlichen Perspektive heraus erzählt wurden. Mein Lehrer, der Krake, zählt und dazu zum Beispiel, und das haben die auch auf der Bühne begründet. Herr Winterberg zum Beispiel hat auch ja gewonnen, bester International Film, auch völlig zu Recht, weil der hat auch einen sehr persönlichen Film einfach erzählt, beziehungsweise hat er auch einen Film über Humanity erzählt, auch wenn das Thema Trinken ist. Also das ist sowieso so ein roter Faden und das hat der Verleihung aber wirklich gut getan, dass viel auf sowas geachtet wurde. Deswegen ist Nomadland auch exemplarisch für diese Oscar-Verleihung tatsächlich. Also eigentlich kann man es gar nicht besser machen. Das könnte man auch wieder gescriptet nennen, dass die einfach die Preise gekriegt hat. Die Chloe Zhao, die zwei Stück, war ja vierfach nominiert, vergisst man ja auch. Denn das ist wirklich, dieses Jahr war Humanity der große Gedanke und der hat sich eigentlich...
Humanity, Menschlichkeit, das sind so große Worte, die hier so umherschwingen.
Ja, aber sie waren es auch, aber so war es auch. Also wenn man allein den Rausch, der heißt ja in Deutschland der Rausch, sich mal so ein bisschen näher zu Gemüte führt. Ich fand auch Maya Rays Black Bottom, die ja eher für die Unterkategorien wie, ich glaube, Make-up haben die gekriegt und Kostüme gekriegt haben, aber auch da steckt das einfach stark drin. Natürlich ist das große Thema in dem Fall Rassismus, aber es kommt aus einer schönen Perspektive, die leicht zugänglich ist und eher zum Nachdenken anregt. Und Judas and the Black Messiah hat ja auch zwei gekriegt, vor allem für Daniel Kaluuya,
genau.
Ja, Kaluuya, also ich hab nochmal geguckt, aber ist egal. Und der hat halt auch eine grandiose Performance wohl gemacht. Also da waren sich auch alle einig. Das ist wirklich intensives Kino und da geht's auch um nicht in natürlich in, im Kontext des Rassismus, aber prinzipiell war das wirklich ein großes Thema dieses Jahr, in dem die Menschlichkeit und dass wir auch alle so gefühlt zusammenkommen. Ich will da jetzt auch keinen größeren Deckel drauf machen, aber diese Intimität der Verleihung hat sich, finde ich, auch in den Preisträgern eindeutig gezeigt.
Jetzt zum Schluss vielleicht noch die Feststellung, wir gucken mal, ob wir bis Samstag da vielleicht noch ein bisschen mehr rauskriegen. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere Verleih, ich gebe es doch den Streamingdiensten, weil zum Beispiel ein Film wie Nomadland, den können wir gerade nicht schauen. Also das ist so ein bisschen so ja die Kehrseite der Medaille gerade, dass wir ihn, also einige der Gewinnerfilme nicht schauen können.
Ja, also es ist furchtbar. Also der Rausch ist zum Beispiel der, auf den ich mich am meisten freue. The Father freue ich mich wahnsinnig drauf. Nomadland. Das sind, wären auch so Filme fürs Programmkino gegeben, muss man auch einfach so sagen. Das wäre jetzt nicht so, dass die im Kinosaal 1 in den großen Kinos gelaufen wären, aber die Chance wäre einfach größer gewesen, dass sie vielleicht in ein, zwei Vorstellungen gekommen wären. Ich finde, das sind aber alles so Sachen, da kann man ja auch wirklich vielleicht Serien starten. Ich finde sowieso, das Kino muss sich ja auch ein bisschen umdenken und vielleicht auch ein bisschen genauer drauf gucken. Und das sind alles Filme, wo ich sage, die kann man ruhig nicht nur im Programmkino zeigen, sondern wirklich auf der großen Leinwand. Ich meine, Francis McDormand hat es ja auch gefordert, dass jetzt alle, wenn die Kinos wieder offen sind, denen so großen Kinos wie möglich gucken gehen. Ich meine, er war auch für Kamera nominiert, also es wird auch nicht ganz schlecht gefilmt worden sein. Also ich denke, das ist eher so, es gibt ja Rubriken auch im Kino und dass die Programmkinos vielleicht dann doch nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor sie denn für den Heimkinomarkt erscheinen, denn die haben das wirklich verdient. Und ich meine, man muss ja nicht alles an Streamingdienste verkaufen, denn das Kino sollte ja auch weiterhin leben. Ich finde, Netflix hat ja auch gut Preise gekriegt, das darf man ja auch nicht vergessen, und beziehungsweise Amazon Prime ja auch mit Sound of Metal. Da können ruhig diese genannten Filme, also Promising Young Woman muss auch meiner Meinung nach, da geht man abends ins Kino, Licht aus und lässt sich fallen in diese ja doch auch Reibungskino und auch Aneckkino und auch vor allem emotionalen Kino. Da hoffe ich einfach, dass die nicht nur liegt ja nicht nur im Vertrieb, es liegt ja auch an den Kinobesitzern, dass sie da einfach sagen, nee, dann holen wir das einfach nach. Kino ist nicht tot in der Zeit gewesen, es wurden weiterhin Filme produziert und die sollten das Licht der Welt auch entdecken. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn auf dem Plakat vorne ein großer Oscar drauf ist, dann ist für viele schon mal so, okay, könnte vielleicht was sein. Das sollte man dann auch nutzen. Deswegen gibt es ja auch Preisverleihungen.
Sagt Filmhalunke Patrick, und wie gesagt, wir betonen nochmal, in unserem regulären Filmmagazin am kommenden Samstag um 10 werden wir da nochmal detaillierter drüber sprechen.